Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch alle ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge, dem Podcast Deine Gesundheit des Klinikums Esslingen, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin hier am Klinikum Esslingen und freue mich ganz besonders, heute eine Thoraxchirurgin zum Gespräch bei mir zu haben. Hallo, liebe Caroline Derach.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch sehr.
Ja, wir haben in letzter Zeit ganz viel miteinander zu tun gehabt, weil wir unser Lungenkrebszentrum zertifiziert haben und hatten viele interessante Kontakte. Und dann haben wir gedacht, Mensch, alles, was wir so hier zusammen gesprochen haben, ist bestimmt auch für Sie alle, die jetzt zuhören, interessant. Fangen wir einfach mal bei Ihnen selber an, liebe Frau Lehrach. Sie sind seit 11 Jahren schon hier bei unserem Klinikum Esslingen. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, Medizin zu studieren? War das schon immer Ihr Wunsch oder?
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Bei mir war das ein Kindheitstraum. Ich komme nicht aus der typischen Ärztefamilie, aber ich habe schon in meinen Teenagerjahren gedacht, dass ich unbedingt Ärztin werden möchte und habe da auch viele Jahre darauf hingearbeitet, habe in der Schule schon Latein-AG gemacht oder Bio-LK gewählt und also nicht immer mit dem gleichen Erfolg, mit der gleichen Motivation, aber letztendlich war es klar, dass das mein Weg werden soll. Und ich glaube, der Tag, an dem ich die Zusage für den Studienplatz in Tübingen bekommen habe für Medizin, war sicherlich auch einer von den glücklichsten. Und ich habe es auch nie bereut. Das war schon mein Weg und ist auch mein Herzblut.
Das ist ja super, toll. Das ist ja toll, wenn man das so früh weiß. Also bei mir hat es länger gedauert, bis ich wusste, was ich machen will. Ich habe immer die Menschen bewundert, die das so von Anfang an wussten. Von dem her toll. Und dass sie damit jetzt auch noch bis heute glücklich sind, ist ja umso besser. Perfekt.
Ja, gut. Zwischendurch überlegt man sich schon mal. Ich wäre zum Beispiel auch gerne mal Journalistin gewesen oder hätte was Handwerkliches gemacht. Aber irgendwann dachte ich, dass man sowas vielleicht auch nebenher machen kann oder künstlerisch tätig sein als Hobby. Aber das, was man wirklich dann 40, 50 Jahre Vollzeit machen möchte, das ja, war bei mir die Medizin und das war auch richtig so.
Super. Ja, dann haben Sie sich, haben Sie das Medizinstudium geschafft und dann ging es ja irgendwie drum, in welchen Fachbereich möchte ich denn gerne gehen? Wie sind Sie denn dann zur Thoraxchirurgie gekommen?
Ja, eigentlich anfangs durch einen Zufall, denn wenn ich eins wusste, dann war das, dass ich wahrscheinlich keine Chirurgie machen möchte eigentlich. Dann hatte ich aber im praktischen Jahr das Glück, dass ich intensiv arbeiten durfte in der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Tübingen, auch in der Klinik für plastische und rekonstruktive Chirurgie. Und damals dachte ich schon, ach, so handwerklich zu arbeiten und trotzdem aber viel patientennahe Medizin zu machen, könnte schon was für mich sein. Und damals wurde mir dann auch schnell eine Stelle angeboten. Die Kollegen haben sich intensiv um mich bemüht. Und es ist, glaube ich, so wie in jeder Branche, wenn man ein Vorbild findet und ein Team, in dem man sich wohlfühlt, dann kann man eigentlich in jedem Job arbeiten. Und dann dachte ich, na ja, gut, fange ich in der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie in Tübingen an. Und ja, habe das dann auch 3 Jahre gemacht. Und dort, abgesehen von der Herzchirurgie, die natürlich spektakulär ist, habe ich dann auch in einem Thoraxchirurgen meinen Mentor und mein Vorbild gefunden. Der hat dann irgendwann zu mir gesagt, naja, Herzchirurgie ist vielleicht ein bisschen abgehoben, aber Thoraxchirurgie, das ist eigentlich was für dich. Und ja, fand ich dann auch und deswegen ist es das geworden. Okay. Und nach den 3 Jahren in Tübingen, die sehr schön waren, habe ich dann hier meine Facharztausbildung fortsetzen dürfen.
Toll. Sehr spannend, weil Chirurgie ist ja immer noch schon eher ein männlich besetztes Thema. Umso schöner, dass Sie da einen Mentor hatten, der Sie dann unterstützt hat und der gesagt hat, nein, wir fördern auch Frauen in dem Bereich. Merken Sie das noch oder hat sich das in der Zwischenzeit auch so ein bisschen gelockert?
Das kommt schon sehr auf die einzelnen Chefs drauf an. Ich finde, dass Chirurgie immer noch sehr eine männliche Domäne ist. Ich finde, dass Frauen mehr in der Bringschuld sind. Sie müssen fleißiger sein, noch flexibler, noch zuverlässiger, noch mehr arbeiten, häufig als Männer. Also eigentlich wie so ein Klischee, aber es ist doch noch so anzutreffen. Andererseits wiederum gibt es kluge Köpfe, die genau auf diese zunehmende Frauenquote in der Uni-Abgängerzahl setzen. Ich hatte gerade vor 2 Wochen ein ganz interessantes Gespräch mit einem anderen Chefarzt hier aus Esslingen, der mir erzählt hat, dass er gerade diese Feminisierung, wie er es nannte, als seine größte Ressource einsetzt, dass er genau darauf zählt, gerade in der Chirurgie. Und letztendlich ist das auch die Zukunft. Also die Uni-Abgänger sind zum großen Teil Frauen. Das heißt nicht, dass man nur mit Frauen zusammenarbeiten möchte. Bewahre, ich schätze meine männlichen Kollegen sehr. Aber das ist schon der Trend dahin. Und das ist auch sinnvoll. Und ich hoffe sehr, dass es da in den nächsten Jahren noch mehr Umdenken gibt, dass man die Qualitäten der Frauen noch mehr zu schätzen weiß. Denn das ist einfach ein modernes Arbeiten. Mhm.
Da sind Sie ja auf jeden Fall schon mal ein tolles Vorbild, würde ich sagen, für die jungen Absolventinnen dann aus den Unis. Sie sind auch Mutter, haben Kinder und vereinbaren dann auch noch zusätzlich Familie und Beruf und das in der Thoraxchirurgie. Also eigentlich ja schon mal ein ganz tolles Vorbild.
Ja, aber das ist auch ein langer Weg gewesen, muss man ehrlich sagen. Das ist nicht einfach. Und zum Beispiel als alleinerziehende Mutter hätte ich das auch so mir nie vorstellen können. Ich habe einen sagenhaften Partner, der mir den Rücken frei hält, der ein ganz toller Papa ist und zu Hause einfach auch viel managt. Mhm. Und es ist vielleicht auch eine Typsache. Ich von mir weiß, dass ich eine bessere Mama bin, weil ich auch arbeiten darf, weil ich beides vereinen darf. Die Zeit, die man dann zu Hause hat, zählt auch mehr, finde ich. Das ist dann Qualitätszeit, auf die man hinarbeitet, die man dann intensiver verbringt. Prinzipiell finde ich es aber trotz allem immer noch schwierig, diese Vereinbarkeit. Ich habe Gott sei Dank einen super tollen Chef, der mich auch nach Hause gehen lässt, wenn ich eine Schultüte basteln muss und der selber Kinder hat, der da großes Verständnis hat. Und das ist vielleicht auch der Trend der Zukunft. Aber schon allein Arbeitszeiten oder eine Operation kann man nicht beenden, weil die Kita schließt. Das ist klar. Und da braucht man ein Netzwerk, das einem den Rücken frei hält.
Ja, das ist toll. Toll, dass Sie es haben und toll, dass es auch hier die Möglichkeiten dann für Sie gibt, auch was die Zeiten anbelangt. Super. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Ihrem Arbeitsalltag, in Anführungszeichen. Der war ja sehr spannend, die letzten Monate, muss man sagen. Da ist sehr viel bei unserem Klinikum passiert. Wir haben nämlich ein Lungenkrebszentrum gegründet und ein Thoraxzentrum, beides. Und das mit anderen Kliniken zusammen. Das ist ja immer gar nicht so einfach, alle unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Hat aber so am Ende doch sehr gut geklappt. Wir haben jetzt, fangen wir mal beim Lungenkrebszentrum an, mit den Alb-Vils-Kliniken in Göppingen und dem RKH-Klinikum aus Ludwigsburg gemeinsam ein Lungenkrebszentrum gegründet und das auch schon zertifizieren lassen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen, was da in den letzten Monaten alles passiert ist.
Ja, das war das große Projekt. Sehr, sehr spannende Sache. Also das Klinikum Esslingen war bereits als Lungenkrebszentrum zertifiziert. Und diese Zertifizierung bedeutet im Prinzip, dass es eine externe Qualitätskontrolle gibt, dass eine unabhängige Stelle kommt und die Struktur, das Arbeiten und die Qualität dieser medizinischen Einrichtung bewertet und auch richtig streng bewertet. Und dieses Zertifikat hatte Esslingen bereits, aber durch diverse Wechsel war es jetzt notwendig, neue Kooperationspartner zu finden. Und die haben wir gefunden in den sehr starken anderen Kliniken, eben wie Sie gesagt haben, Ludwigsburg und Göppingen. Die Vorarbeiten dazu haben schon letzten Sommer angefangen und in den letzten Monaten haben wir eben intensiv daran gearbeitet, alle Strukturen gemeinsam aufzubauen, die man für so ein Zertifikat braucht. Und das sind richtig viele. Man muss da sozusagen einen Katalog erfüllen. 80 Seiten sind das. Und es ist nicht nur so, dass die Kliniken einzeln stark sein müssen, das müssen sie auch, aber es geht eben auch um dieses Zusammenarbeiten. Also was können wir tun, damit künftig ein Patient eine maximal gute Behandlung, Betreuung und Versorgung erfährt, an allen drei Standorten und eben auch gemeinsam. Da gehört es dazu, dass man jede Woche gemeinsame Lungentumorkonferenzen abhält. Dafür braucht man die Technik. Es gehört aber auch dazu, dass Pflegestandards oder therapeutische Standards wie jetzt Atemtherapie, Physiotherapie oder Sozialarbeit, alles was dazu gehört, an allen drei Kliniken abgestimmt ist und es da eben keine Qualitätsunterschiede und auch keine Ressourcenunterschiede gibt. Und das war schon sehr, sehr spannend. Meine Aufgabe war vor allem so die Koordination, das heißt der ganz, ganz intensive Austausch mit den Ärzten und den anderen Beteiligten von den anderen Kliniken. Wir haben uns immer wieder getroffen, wir haben gemeinsame Standards erarbeitet. Wir haben unsere Kliniken gemeinsam besucht, um zu schauen, wo sind vielleicht noch Stellen, wo wir noch nacharbeiten können, was können wir noch verbessern, wie schaffen wir es, dass die Patienten wirklich von der einen Klinik zur anderen auch komfortabel übergeben werden können, wie finden die den Weg zu uns, ohne sich da verloren zu fühlen. Mhm. Und ja, das war schon eine große Herausforderung, ganz anderes Arbeiten für mich als sonst. Und ich habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt, so wie Sie, Leute von der Presse, Leute vom Qualitätsmanagement, unglaublich viele Beteiligte. Und das war spannend, sehr schön.
Ja, super. Wenn wir jetzt mal dieses ganze Konstrukt uns von der anderen Seite anschauen, also Patientenseite. Mhm. Jetzt habe ich irgendein Lungenproblem, gehe dann meistens ja erstmal zu einem niedergelassenen Kollegen, Kollegin und dann kommt da irgendwas Verdächtiges raus. Wie ist denn dann da der Weg, wenn ich jetzt in Göppingen wohne oder in Ludwigsburg oder in Esslingen?
Ja, das ist das Schöne, dass es eigentlich einheitlich ist. Das heißt, jemand, der einen zum Beispiel einen unklaren Lungenrundherd hat, der kann an seinem Standort in sein Krankenhaus gehen, also Göppingen, Ludwigsburg, Esslingen, und kann eine offene Rundherd-Sprechstunde besuchen. Da braucht man zum Teil gar keinen Termin dafür. Das sind Zeiten, die die niedergelassenen Ärzte wissen. Da kann man jeden Tag vorbeigehen oder je nach Tag dann einen Termin ganz kurzfristig vereinbaren im Sekretariat der Lungenfachkunde. Und um mehr muss man sich eigentlich erstmal nicht kümmern. Der weitere Weg ist dann ein Selbstläufer. Das heißt, es werden dann Untersuchungen angeschlossen. Viele Leute haben eine Auffälligkeit in der Lunge, die nichts weiter bedeutet. Da werden dann Kontrollen vereinbart zum Beispiel oder es wird genauer untersucht, ob es da bestimmte Auffälligkeiten bezüglich der Größe gibt, ob so ein Tumorstoffwechsel oder so ein Rundherdstoffwechsel aktiv ist. Unter Umständen wird eine Spiegelung der Atemwege gemacht. Aber darum muss sich der Patient dann schon nicht mehr kümmern, sondern sowas wird in einer Konferenz beschlossen, was der sinnvolle nächste Schritt ist und für den Patienten die Termine dann im Prinzip vereinbart. Und wenn sich rausstellt, dass es tatsächlich ein suspekter Rundherd ist, also etwas, was auch bösartig sein könnte, Lungenkrebs ist ja leider sehr, sehr häufig, auch dann wird der Patient da abgeholt und aufgefangen und der logische nächste Schritt oder der nächste Therapieschritt für ihn in die Wege geleitet.
Und das kann eben sein, wenn man dann am Ende diese Entscheidung hat, dass er dann auch operiert werden muss.
Ja.
Und das machen Sie dann unter anderem.
Ja, das mache ich mit meinen Kollegen, meinen Vorgesetzten zusammen, genau. Das bedeutet, für eine Operation muss ein Patient mit Lungenkrebs dann tatsächlich auch nach Esslingen kommen. Die Thoraxchirurgie ist das, was gebündelt wird. Das hat mit der Krankenhausreform zu tun. Künftig werden große Lungenkrebsoperationen nur an Krankenhäusern durchgeführt, die ohnehin eine hohe Fallzahl da schon haben und eben die entsprechende Expertise deswegen auch aufweisen. Das heißt, dafür, für eine Operation wird der Patient nach Esslingen dann zugewiesen, wird von mir und meinen Kollegen hier in Empfang genommen. Häufig gibt es vorher schon ein persönliches Telefonat, um die Details zu klären, dass der Patient weiß, wo er hinkommen soll. Und dann wird er hier operiert und dann werden die Ergebnisse wiederum den zuweisenden Kollegen mitgeteilt. Es gibt wieder so eine Lungenkonferenz, wo es eine Empfehlung gibt, wie weiter vorgegangen wird.
Also dann ist der Weg aus Göppingen oder Ludwigsburg oder wo auch immer für die Operation zentral bei uns hier.
Ja, genau. Ja.
Okay, das ist ja jetzt auch noch von den Fahrtwegen überschaubar, denke ich.
Also wir haben uns schon überlegt, wie die Patienten darauf reagieren, dass sie womöglich jetzt etwas weiterfahren müssen, denn die anderen Kliniken Ludwigsburg und Göppingen hatten früher auch Thoraxchirurgien, die diese Operation angeboten haben. Mit diesen Kollegen stehen wir auch in sehr freundlichem, kollegialen Austausch. Tatsächlich müssen sie aber für die Lungenresektion jetzt hierher kommen. Die Reaktionen von den Patienten sind aber positiv. Also wenn man dafür sorgt, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass sie schon mal eine freundliche Stimme am Telefon gehört haben, darauf legen wir viel Wert, dann nehmen sie die Fahrzeit dann auch in Kauf. Und letztendlich kann man sagen, die Mehrheit unserer Patienten können nach 4 oder 5 Tagen schon wieder entlassen werden. Ja, also es ist kurze Zeit hier. Und die weitere Behandlung erfolgt ja dann wieder auch an ihrem Heimatstandort.
Okay, ja, das geht ja sogar 4, 5 Tage, ist ja wirklich überschaubar. Ja,
also es können auch mal 6 oder 7 sein, je nach Eingriff. Wir machen das auch vom Bedürfnis des Patienten abhängig. Er muss sich wirklich wohlfühlen, wenn er entlassen wird. Mhm. Ja, aber im Allgemeinen ist es ein überschaubarer Zeitpunkt.
Vielleicht noch das Lungenkrebszentrum insgesamt ist ja schon was Tolles. Also ich stelle mir das auch spannend vor, wenn man so übergeordnet mit anderen Kollegen, auch von anderen Häusern sich austauscht.
Ja,
ist ja auch ein ist ja auch eine Bereicherung für alle, denke ich. Gibt es Planungen, was es noch alles das Lungenkrebszentrum tun möchte in Zukunft?
Ja, sehr, sehr viel. Wir möchten uns präsenter machen einfach. Wir möchten unsere gemeinsame Homepage weiter ausbauen. Wir werden in der Zukunft weiterhin auch Patientenveranstaltungen anbieten. Das heißt, Informationsvorträge oder Treffen mit Selbsthilfegruppen zum Beispiel sind jetzt in der Planung. Und wir möchten noch mehr daran arbeiten, eben unsere beteiligten Fachleute auch noch mehr zu vernetzen. Das heißt, dass auch zum Beispiel onkologische Fachkräfte sich untereinander austauschen an den Standorten, dass die sich treffen, dass die gemeinsame Pflegestandards erarbeiten, dass die sich austauschen, um einfach maximal von der Expertise der anderen zu profitieren. Das ist ja der Gedanke von dem Zentrum. Mhm. Und das ist ja unsere große Kompetenz, unsere Kraft im Kern eigentlich.
Ja, genau. Ja. Ja, so eine Tumorerkrankung grundsätzlich ist ja immer ein sehr komplexes Krankheitsbild. Wir haben die Chirurgen, wir haben die Onkologen, wir haben vielleicht auch die Psycho-Onkologen, wir haben die Physiotherapeuten oder Atem, jetzt bei der Lunge wahrscheinlich noch Atemtherapeuten.
Genau. Ja.
Da ist ja ein ganz großer, große Vielfalt an Expertise. Die Pneumologen,
absolut,
um Gottes Willen, nicht, dass ich die noch vergesse, die Strahlentherapeuten, genau.
Ja, das sind unheimlich viele Fachdisziplinen beteiligt. Und je mehr man davon sicher auch bereitstellen kann und rund um die Uhr bereitstellen kann, desto besser für die Patientinnen und Patienten, das ist ganz klar. Mhm. Und je besser das funktioniert und je professioneller sowas funktioniert, desto leichter ist für alle auch der Ablauf. Wie viele daran tatsächlich beteiligt sind, habe ich selbst auch erst wirklich wahrgenommen, als ich mich jetzt intensiv die letzten Monate mit dieser Zentrumsarbeit beschäftigt habe, was es auch vielleicht für einen Unterschied macht für den Patienten, in was für ein professionelles Team er kommt, ob es eben eine Klinik ist, die gelegentlich sowas macht oder einfach jeden Tag, das ist ein großer Unterschied. Mhm. Gleichzeitig sind wir jetzt aber trotzdem ein städtisches Klinikum, was noch relativ überschaubar ist, trotz Hightech-Medizin. Das heißt, wir können auch die Patienten einfühlsam begleiten und persönlich begleiten, darauf legen wir auch viel Wert.
Vielleicht noch was zum Lungenkrebs, also zur Erkrankung selber. Wenn man, wie sehen Sie da so die Entwicklung? Ist das was, was vor allem Ältere trifft? Gibt es da Frauen, Männer eher? Haben Sie da, wer hat denn Lungenkrebs? Oder ist das eben Raucher und sonst niemand? Kann man das sagen?
Ja, leider muss man sagen, Lungenkrebs haben ganz viele. Es ist so mit die häufigste Krebsart, die überhaupt vorkommt. Es gibt so Spitzenwerte zwischen 50 und 70 Jahren. Da ist das Risiko besonders groß. Und bei Rauchern ist es auch nochmal besonders groß. Aber leider bekommen auch Leute Lungenkrebs bisweilen oder auch vielleicht eine andere Krebsart an der Lunge, die nicht rauchen. Und es betrifft auch manchmal jüngere oder deutlich ältere Patienten. Im Moment überlegt man sich ja intensiv, Screening-Programme einzuführen. Mhm. Das heißt, regelmäßige CT-Untersuchungen für eine Risikogruppe. Letztendlich ist es aber so, dass man jeden Schatten auf der Lunge zunächst mal ernst nehmen muss. Man braucht sich nicht verrückt zu machen, aber man muss das zur Kenntnis nehmen. Man sollte eine Kontrolle machen und auf jeden Fall sollte man sich in fachkundige Hände begeben. Das ist schon so.
Und da ist natürlich so ein Zentrum, das standardisiert, diese ganzen Experten zusammenführt, ja, im genau. Sinne des Patienten und der besten Behandlung natürlich auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Genau. Wenn man so eine Operation, wenn man so am Operationstisch steht, das kann ja manchmal durchaus länger dauern.
Das stimmt, ja.
Das ist immer so was, was ich mich frage, wie schafft man das? Also wenn man da stundenlang steht, ist ja doch auch manchmal so ein bisschen eine diffizilere Sache an einem Menschenorgan zu arbeiten. Wie kann man da so seine Konzentration über Stunden hochhalten?
Ja, das ist Übungssache tatsächlich. Also die Frage kommt auch öfter, ja, was machen Sie denn, wenn Sie mal aufs Klo müssen? So. Tatsächlich ist es so, dass es nicht vorkommt, sondern man ist dann so konzentriert, dass man das auch gut durchhält. Das lange Stehen, das ist Trainingssache, das macht einem nach relativ kurzer Zeit eigentlich nichts mehr aus. Mittlerweile ist es auch so, dass es völlig okay ist, mal kurz eine Pause zu machen. Man operiert nie alleine, das ist immer in einem Team, bei großen Operationen sogar zu dritt, ansonsten zu zweit. Und wenn da jemand sich kurz hinsetzen möchte oder was trinken möchte, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Aber tatsächlich haben wir ja eine Operation auch gut vorbereitet, gut geplant. Wir haben uns intensiv Gedanken gemacht. Wir haben das vorher im Team besprochen, was wir genau machen. Auch mit den Anästhesisten besprochen, mit der OP-Pflege, mit allen Beteiligten. Und diese manchmal ja 2-3 Stunden, die das dauern kann, manchmal auch länger, die ist man dann schon so hoch konzentriert, dass man das dann auch nicht aus der Hand legen möchte. Da ist man dann voll dabei und ja, wieder was sich ausruhen, was trinken, das kann man dann hinterher.
Die Blase meldet sich dann hinterher.
Genau, genau. Ja, tatsächlich ist das Thema Regeneration wichtig. Ich glaube nicht nur für Chirurgen, aber gerade auch für Chirurgen. Es ist schon auch wichtig, Möglichkeiten zu finden, sich wieder zu entspannen, den Kopf auch wieder frei zu bekommen und dementsprechend dann halt auch wieder gut vorbereitet zu sein für den nächsten Tag. Mhm. Ich denke, mit Fehlern oder auch mit Komplikationen können wir gut umgehen, eben weil es eine Teamsache war, weil wir uns gut vorbereiten. Aber ich denke, wir alle in der Thoraxchirurgie, wie auch in den anderen chirurgischen Disziplinen, haben schon auch den Anspruch an uns, immer maximal gut vorbereitet zu sein. Wir müssen natürlich ausgeschlafen sein, wir dürfen nicht im Stau stehen, wir müssen gefrühstückt haben, wir müssen den Kopf frei haben und das Tag für Tag.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich so den Eindruck, Sie sind wirklich eine total zufriedene Thoraxchirurgin und machen das sehr gerne, was ich wirklich sehr schön finde. Vielleicht an alle jungen Frauen, die Medizin studieren oder das machen wollen und mal überlegen, in die Thoraxchirurgie gehen zu wollen. Ich glaube, da kann man sich dann auch irgendwann mal an Sie wenden, wenn man noch einen Tipp braucht, wie man da einen guten Weg für sich findet.
Ja, gerne. Ich halte die Thoraxchirurgie als geeignet für alle, die einfach gerne auch so ein bisschen handwerklich arbeiten, die großes Interesse für den Patienten, für dieses Organ haben, aber auch für die, die es noch nicht genau wissen. Und ich würde jedem immer raten, sich ein schönes Team zu suchen. Mein Chef und mein leitender Oberarzt sind sensationelle Vorgesetzte, die ich habe das Glück, einfach auch in einer Atmosphäre der Wertschätzung arbeiten zu dürfen, Tag für Tag. Und das würde ich jedem zukünftigen Arzt, jeder Ärztin empfehlen, darauf zu achten. Und dann ist das ein wundervoller Beruf.
Es gibt gar kein besseres Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Frau Lehrach.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.